Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist mir eine große Freude, heute bei euch zu sein. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal hier das Vorrecht hatte, in Waldperlach zu predigen. Und ich bin sehr froh, viele bekannte Gesichter zu sehen, vor allem, dass die Birgit da ist. Sie verpasst mich ziemlich oft oder ich verpasse sie. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich sie heute Morgen hier gesehen habe. Und vor allem, dass die Sophie heute eingeschaut wurde. Ich durfte bei der Kindersegnung von Noah dabei sein und jetzt bei dem Einschulungsgottesdienst, den ihr für die Sophie vorbereitet habt. Vielen Dank. Ihr seid eine gesegnete Gemeinde und ich bin mir sicher, in dem neuen Gebäude, das ihr bald betreten dürft, werdet ihr auch noch mehr Entfaltungsmöglichkeiten haben, was die Kinderarbeit und die Seniorenarbeit betrifft. Boris hat mich letzte Woche angerufen und ganz dezent gebeten, könntest du etwas zum Einschulungsgottesdienst sagen? Und ich habe mir überlegt, was kann man im Rahmen eines Einschulungsgottesdienstes der Gemeinde sagen? Und ich habe festgestellt, in der Bibel gibt es keinen speziellen Text zum Einschulung. Das habe ich auch vermutet. Aber ich musste erstmal noch nachdenken und habe mir gedacht, es muss irgendwo einen Bezug zu diesem Thema geben. Es kann nicht sein, dass die Bibel nicht zum Thema Schule, Einschulung oder zumindest geistliche Glaubensentwicklung oder Entwicklung eines Kindes sagen kann. Und ich habe einen Textabschnitt gefunden und diesen Textabschnitt möchte ich mit euch lesen, einen bekannten Textabschnitt. Er befindet sich in 1. Samuel Kapitel 3. 1. Samuel Kapitel 3 und dort möchte ich mit euch die Verse 1 bis 10 lesen. 1. Samuel Kapitel 3, die Verse 1 bis 10. Kapitel 3, die Verse 1 bis 10. Der junge Samuel wohnte bei Eli und diente dem Herrn. Und zu jener Zeit geschah es sehr selten, dass der Herr den Menschen durch Worte oder Visionen etwas mitteilte. Und der alte Eli war inzwischen fast erblindet. Und eines Nachts war er wie gewohnt zu Bett gegangen, und auch Samuel hatte sich hingelegt und er schlief im Heiligtum in der Nähe der Bundeslade und die Lampe im Heiligtum brannte noch. Da rief der Herr: Samuel, Samuel. Ja, antwortete der Junge, ich komme, und lief schnell zu Eli. Hier bin ich, du hast mich doch gerufen. Aber Eli sagte: Nein, ich habe dich nicht gerufen, geh nur wieder schlafen. So legte Samuel sich wieder ins Bett. Aber der Herr rief noch einmal: Samuel, Samuel. Und wieder sprang Samuel auf und lief zu Eli. Ich bin schon da, du hast mich doch gerufen, sagte er. Eli verneinte wieder: Ich habe dich nicht gerufen, mein Junge, geh jetzt und leg dich ins Bett. Samuel wusste nicht, dass der Herr ihn gerufen hatte, denn er hatte ihn noch nie reden hören. So rief der Herr zum dritten Mal: Samuel, Samuel. Und noch einmal lief der Junge zu Eli und sagte: Hier bin ich, jetzt hast du mich aber gerufen. Da erkannte Eli, dass der Herr mit Samuel reden wollte. Darum wies er ihn an: Geh und leg dich wieder hin, und wenn dich noch einmal jemand ruft, dann antworte: Spricht Herr, ich höre. Also ging Samuel wieder zu Bett. Da kam der Herr zu ihm und rief wie vorher: Samuel, Samuel. Und der Junge antwortete: Sprich, Herr, ich höre. Und darauf sagte der Herr, und dann geht die Geschichte weiter. Ich wollte heute Morgen extra eine Geschichte behandeln, wo um die Einschulung oder um die Entwicklung eines Mädchens gehen würde. Es ist aber ganz schwierig, in dem biblischen Kontext so eine Geschichte zu finden. Aus einem einfachen Grund. Vor 3000 Jahren, circa 3000 Jahren, als diese Geschichte sich ereignet hatte, war die Geschlechtertrennung in dem semitischen Kontext, generell in dem damaligen Kontext, ziemlich strikt vorgenommen. Das heißt, wenn jemand zur Schule gehen durfte oder konnte, da sind eher die Jungs gewesen. Bei den Mädchen war das nicht notwendig. So dachte man damals. Ich bin froh, dass wir jetzt 3000 Jahre später in einer Zeit leben, wo sowohl die Jungs als auch die Mädchen in die Schule gehen dürfen. Wir leben dennoch in dieser globalen Welt, pluralistische Welt, auch in einer Epoche, wo es Länder gibt, wo Mädchen nicht zur Schule gehen dürfen. Deswegen werde ich heute Morgen die Geschichte von Samuel behandeln, aber die Sophie darf sich auf jeden Fall angesprochen fühlen, weil das, was über Samuel ausgesagt wird an dieser Stelle, wird sicherlich nicht nur auf die Jungs umgemünzt, sondern auch auf die Mädchen. Und schlussendlich hoffe ich auf uns alle. Es geht in diesem Textabschnitt um Zuhören. Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Fähigkeiten, die wir als Menschen in unserem Beziehungsgeflecht aufbringen können. Die Fähigkeit zuzuhören. Wir lernen zuzuhören oft in der Schule. Manche lernen es nie und die haben später, wenn sie heiraten, große Probleme, weil sie es nicht gelernt haben. Aber in der Regel lernt man in der Schule aufmerksam zuzuhören. Und das ist eine gute Sache, zuhören zu können. Weil schlussendlich bin ich wahrscheinlich in so eine Klasse eingeschult gewesen mit 22 Jungs und 8 Mädels. Wir haben oft alle durcheinander geredet. Und das war eine ganz schwierige Geschichte, dass der Lehrer uns beibringen müsste, nämlich aufmerksam zuzuhören. Zuhören ist eine wichtige Fähigkeit. Etwas, was uns von den Tieren unterscheidet und etwas, was in dem menschlichen Kontext zu den sozialen Kompetenzen eines Menschen, eines reifen Menschen gehört. Spätestens diejenigen von uns, die verheiratet sind, wissen, wie wichtig es ist, zuhören zu können. Reden können wir alle. Zuhören leider kann nicht jeder. Und die Geschichte, die ich heute Morgen vorgelesen habe, jetzt gerade vorgelesen habe, hat etwas damit zu tun, wie ein junger Mensch, Samuel, wahrscheinlich ist er 11 oder 8 oder 12 gewesen, wie er eine wichtige Lektion gelernt hat, nämlich die Stimme Gottes zu hören und wahrzunehmen. Dabei geht es mir um 3 Punkte, aber bevor ich zu den 3 Punkten komme, möchte ich etwas zu dem Kontext dieser Geschichte sagen. Ich habe den Text aus der Hoffnung für alle Übersetzung vorgelesen. Hoffnung für alle ist eine neue, moderne Übersetzung und wir kriegen die Geschichte mit. Leider können wir aber den ursprünglichen Text oder die ursprüngliche Bedeutung, die in diesen Text hineingelegt wurde, nicht richtig wahrnehmen. Dennoch einige exegetische Gedanken, die mir sehr wichtig sind, damit wir den Kontext dieser Geschichte richtig wahrnehmen können. Die Geschichte in 1. Samuel Kapitel 3, die Verse 1 bis 10, beschreibt die Entwicklung eines Jungen, eines Knaben, und das jüdische, das hebräische Wort für Knabe ist das Wort Nar, zu einem Propheten. Und das Wort für Prophet ist Nabi. Das heißt, jeder von den Juden, der diesen Text gelesen hat, konnte mit diesem Wortspiel etwas anfangen. Samuel, der Schreiber dieses Buches, hat nicht aus Zufall dieses Wortspiel in dem Textabschnitt eingebaut. Allein das Wortspiel sollte die Zuhörer aufmerksam machen. Man muss sich das so vorstellen, dieser Text ist auch vorgelesen worden. Die wenigsten konnten lesen. Das heißt, sie haben diesen Text gehört und als sie den Text gehört haben, sind Bilder in ihren Köpfen, in den Köpfen der Zuhörer entstanden. Und diese Bilder haben sich weiterentfaltet und weiterentwickelt. Es geht um die Entwicklung eines Kindes zu einem Propheten. Oder wenn wir das heute in unsere Sprache übersetzen würden, würden wir sagen, es handelt sich um die Entwicklung eines Kindes zu einer reifen Persönlichkeit. Schlussendlich, dafür ist die Schule schlussendlich dafür lernen wir nie aus, weil wir von einem kindlichen Denken, von einer kindlichen Denkweise in eine erwachsene, selbstständige, reife Denkweise hinübergehen wollen. Und genau diesen Prozess, genau diese Entwicklung wird hier im ersten Buch in Samuel Kapitel 3 beschrieben. Der Name für den Priester, das kommt auch im gesamten Buch 1. Samuel vor, ist das Wort Seher. Auch einige Übersetzungen wiedergeben dieses Wort Seher. Man spricht auch später über Samuel als der Seher oder derjenige, der weit gesehen hat. Und es ist auch ein Wortspiel hier eingebaut oder auch ein Gedankengang, der ganz spannend ist. Der Seher, nämlich Eli, ist verblindet gewesen. Und das passt irgendwie nicht zusammen. Das heißt, der Seher, derjenige, der sehen sollte, derjenige, der die Weitsicht haben sollte, er hat seinen Sehvermögen verloren. Und die Geschichte, Samuel beschreibt uns in seinem Buch in den ersten paar Kapiteln, woran er das festgemacht hat, warum Eli sein Sehvermögen verloren hat. Es ging um seine Familie, es ging um seine zwei Söhne, die sich unwürdig für ihren Ruf verhalten haben. Und es ging schlussendlich auch um einen unrühmlichen Tod, denn Eli gestorben ist. Und das ist nicht nur eine Personenbeschreibung, sondern auf diese Art und Weise versucht Samuel uns ein Einblick gewähren zu lassen, nämlich wie damals in Israel ausgeschaut hat. Der Seher, der Leiter dieses Volkes, der Hohepriester Eli, konnte nicht mehr sehen. Es gibt aber einen ganz feinen Nebensatz und es steht hier geschrieben, aber die Lampe, es ist der siebenarmige Leuchter gemeint, die Lampe war noch nicht erloschen. Das heißt, es gab noch Hoffnung. Es gab noch Hoffnung und in diesem ungünstigen Umfeld musste Samuel von einem Kind zu einer reifen Persönlichkeit werden. Liebe Geschwister, wenn wir an das Schulsystem denken, wenn wir an die Gesellschaft denken, ich höre unterschiedliche Stimmen von links und rechts. Und manche ältere Leute sagen, ich bin froh, dass ich jetzt heute nicht in die Schule gehen muss. Andere sagen, ich bin froh, dass ich diesen Einflüssen, der der heutige Jugend ausgesetzt ist, damals nach dem Krieg nicht ausgesetzt worden bin. Ich bin froh, Punkt, Punkt, Punkt und so weiter. Es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, in eine multimediale Welt, in eine komplexe Gesellschaft zur Schule zu gehen und eine reife und selbstständige Person zu werden und gleichzeitig ein gläubiger Mensch, eine gläubige Frau oder einen gläubigen Mann zu bleiben. Das ist tatsächlich eine Herausforderung. Und sicherlich wird die Sophie nicht einfach haben an einer oder anderen Stelle. Dafür hat sie aber ein gesundes Umfeld. Sie hat ihre Familie und sie hat ihre Gemeinde. Und das, was sie selbst nicht auffangen kann, dafür sind Papa und Mama, aber auch die Gemeinde zuständig. Und ich finde es schön, dass wir als Kinder dieser Adventgemeinde die Möglichkeit haben, so ein Auffangsystem zu etablieren. Und ich finde das faszinierend, dass wir nicht den Einflüssen dieser Welt einfach so ausgesetzt sind, schutzlos, sondern wir haben Leute, die uns verstehen, die uns unterstützen und die uns helfen auf diesem Weg der Entwicklung. Samuel war an bestimmten Stellen ganz allein. Ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, aber es wird nicht mehr jugendfrei, aber der Text gibt uns einige Indizien. Sie haben alle in Zelte geschlafen. Und es steht geschrieben, dass die zwei Söhne Elis mit den Dienerfrauen draußen geschlafen haben. Und der 11-jährige Samuel schlief ein paar Meter weiter. Und man kann sich einfach so ausmalen, bildlich, was für Geräusche er manchmal nachts gehört hat. Das heißt, wir können nicht die Vergangenheit glorifizieren. Wir können nicht sagen, Früher war alles koscher. Und alle Menschen waren lieb und es gab keine Sexualität. Ja, und es war alles super toll. Aber heute, die heutige Gesellschaft, die heutige Jugend, schlimm. So pauschal können wir es nicht sagen. Und die Geschichte von Samuel, wie ich schon gesagt habe, ich möchte nicht weiter ins Detail gehen, in die Richtung, das ist nicht mein Thema. Der kleine Samuel ist diesen Einflüssen auch ausgesetzt gewesen. Und es gibt noch einen letzten Punkt, den ich kurz erwähnen möchte. Es steht geschrieben, dass er neben der Bundeslade übernachtet hat. Man muss sich das so vorstellen, ein Kasten. Die Maßen könntet ihr in Levitikus oder Exodus finden. Und Samuel schlief neben der Bundeslade. Unvorstellbar. Später im Salomonischen Tempel wurde ein großes Tralala um diese Bundeslade gemacht. Ich möchte nicht lächerlich wirken mit meiner Beschreibung, aber zu dem Zeitpunkt, als im Silo die Bundeslade gewesen ist, das war ein Kasten und der kleine Elfjährige, sagen wir mal so, Elfjährige Samuel schlief direkt neben der Bundeslade. Und das hat auch eine Bedeutung. Es ist hier nicht nur eine räumliche Nähe beschrieben, sondern es ist eine geistliche Nähe beschrieben. Als ob für den kleinen Samuel diese Bundeslade der einzige Schutzort gewesen ist. Dort konnte er sich einkuscheln abends. Dort konnte er Schutz suchen für sich. Dort ist seine Privatsphäre gewesen. Samuel hatte kein extra Zimmer gehabt. Heutzutage, wenn das Jugendamt kommt, fragen sie, haben die Kinder Einzelzimmer? Samuel hatte kein Einzelzimmer gehabt. Und er schlief direkt neben der Bundeslade. Die Botschaft dahinter ist, Samuel hat die Nähe Gottes gesucht. Er hat nicht alles verstanden. Er konnte auch nicht alles nachvollziehen. Mit dem ganzen Ritus, welches Tier wann geopfert wird, das musste er alles lernen. Der Bericht zeigt uns, er hat das richtig gelernt, aber er hat irgendwo Schutz gesucht. Und ich wünsche mir nicht nur für die Sophie, sondern für alle Kinder und für die Älteren und auch für uns alle, dass wir nicht nur eine räumliche Nähe zu Gott suchen, sondern auch eine emotionale, persönliche Nähe zu ihm finden. Das vorweg als Einleitung zu dem Gesamtkonzept. Worum geht es in diesem Textabschnitt in Bezug auf den Einschulungsgottesdienst, Sophie und auf uns alle? Die Stimme Gottes wahrnehmen, es geht ums Zuhören. Drei Punkte sind mir wichtig, die ich sukzessiv eins nach dem anderen kurz erwähnen möchte. Es geht in erster Linie um den Ort. Und wenn wir an die Sophie denken und alle, die noch in die Schule gehen, es gibt schon einen Unterschied zwischen Bangladesch und Deutschland. Ein Mädchen, was in Bangladesch gewesen war, hat mir erzählt, sie hat wochenlang unterrichtet am Straßenrand. Da hat sie so eine Tafel aufgebaut mit ein bisschen ein Stück Kreide und da hat sie die Zahlen aufgeschrieben, so wie die Yvonne heute Morgen, so die Zahlen, das ist Matheunterricht gewesen. Und ich habe mir Bilder gezeigt, wie die Kinder am Straßenrand sitzen und Unterricht haben. Und dann im Hintergrund sieht man diese Roller voll bepackt und die düsen einfach an die Schule vorbei. Das ist Schule in Bangladesch. Zum Glück haben wir hier in Deutschland einen Ort. Es gibt einen Ort, wo man hingeht und jede Klasse hat ein Zimmer. Und in jenem Zimmer gibt es auch Stühle und Bänke. Und jedes Kind hat seinen Stuhl und seinen Tisch. Und das ist richtig so. Das heißt, es geht auch im schulischen Kontext um einen Ort. Die Stimme Gottes wahrnehmen, die Stimme Gottes hören, jetzt auf uns übertragen, bezieht sich auch auf einen Ort. Das sind keine heiligen Wände. So einen Putz haben wir auch zu Hause. Und die Wände sehen ähnlich wie bei euch wahrscheinlich zu Hause. Und die Fenster sind nicht unbedingt die neuesten und der Teppich, naja, es ist alles nichts Heiliges. Ja, das ist nichts Besonderes. In eurer neuen Gemeinde wird der Teppich besser sein, ich bin mir sicher. Aber auch darauf kommt es nicht an. Es geht nicht um das Gebäude, sondern es geht darum, einen Platz zu finden, wo man diese Stimme Gottes wahrnehmen kann. Man kann Unterricht am Straßenrand wie in Bangladesch durchführen. Geht irgendwie. Die Qualität des Unterrichts, die ist in Frage gestellt. Man braucht, es ist besser, wenn man einen Ort hat, wo man richtig sich konzentrieren kann, lernen kann, lesen kann und so weiter. Ähnlich ist es auch im Glaubensleben. Wir brauchen einen Platz. Und als ich heute Morgen eure Kinder hier gesehen habe, wie sie nach vorne gekommen sind, nachdem Boris kurz gespielt hat, da wusste ich, das sind so Riten hier, sind so Traditionen, im positiven Sinne des Wortes, gepflegt worden. Und die Kinder wissen genau, okay, das ist unser Platz. Wenn die Musik spielt, das ist unser Ort, das ist unser Platz. Und da kommt jemand und der kümmert sich um uns, bringt uns was bei, wir konzentrieren uns auf die Zahlen, die Gemeinde singt, es ist super, es ist toll. Der Ort. Ich frage mich manchmal, ob ich persönlich so einen Ort habe in meinem Leben. Ob es Orte gibt in meinem Alltag, Momente, ich kann das auch so nennen, Momente, wo ich die Nähe Gottes suche. Ich brauche keinen Kasten, ich brauche keine Bundeslade. Das brauche ich nicht heute. Aber die Momente, den Ort, die Zeit, das ist etwas, was ich unbedingt benötige. Wenn es mir wirklich daran liegen würde, dass ich eine geistliche Entwicklung erlebe, dass ich vom geistlichen Kind zu einer geistlichen Persönlichkeit werden möchte, werden will, dann brauche ich den Ort, brauche ich die Momente, brauche ich die Zeit. Es geht nicht nur um den Ort, sondern um die Atmosphäre. Ein bisschen habe ich das angedeutet mit dem Motorola in Bangladesch, mit dem Lärm. Es gibt eine ganz neue Studie über Lärm und Auswirkungen von Lärm auf Kinder und auf ihre schulische Leistung. Wenn es jemand interessiert, kann ich später euch die Angaben geben. Im Internet könnt ihr mal euch ein bisschen vor die Augen führen, wie Kinder beeinträchtigt werden in ihrem schulischen in ihrer schulischen Leistung, wenn sie Lärm ausgesetzt sind. Hier in Deutschland. Es geht um die Atmosphäre. Und wir wussten damals, als ich zur Schule in Bulgarien gegangen bin, dass es gute Klassen gibt und dass es weniger gute Klassen gibt. Und ob eine Klasse gut oder weniger gut ist, lag nicht so sehr an die Leistung daran, sondern es lag daran, welches Klima, welche Atmosphäre in dieser Klasse herrschte. Es gab Klassen, die zerstritten gewesen sind. Und es gab Klassen, die sich sehr gut verstanden haben. Es gab hin und wieder Probleme, aber das Klima, die Atmosphäre ist sehr, sehr gut gewesen. Ich wünsche der Sophie eine gute Klasse. Nicht nur einen guten Lehrer, sondern auch eine gute Klasse, ein gutes Umfeld. Ja, ein gutes Umfeld, wenn sie morgen früh aufsteht, ich kenne dieses Gefühl, dass sie sagt, yes, heute gehe ich in die Schule. Ich freue mich voll. Das ist wirklich super. Das Gleiche gilt, liebe Geschwister, auch für dieses Umfeld, was wir hier haben. Auf das Klima kommt es an. Das brauche ich nicht zwei, dreimal wiederholen. Wenn ein Gast hier in diesen kleinen Raum kommt, er guckt nicht in erster Linie auf euren Raum, sondern nach einer Stunde, er kann euch sagen, ob es ihm gut geht, ob er sich wohlfühlt oder nicht. Darauf kommt es an. Und das wird dadurch bewirkt, wie er das Klima unter euch wahrnimmt. Das Klima ist ganz wichtig. Die Atmosphäre ist etwas entscheidend Wichtiges. Wir können Atmosphäre nicht manipulieren. Wir können die Krawatte manipulieren. Wir können den Anzug manipulieren. Wir können die fromme Antworten bei der Sabbatschule manipulieren. Solche Sachen können wir manipulieren. Auf Dauer können wir aber die Atmosphäre nicht manipulieren. Spätestens bei dem zweiten, bei dem dritten, bei dem vierten Mal wird es ein bisschen schwierig mit der Atmosphäre. Genau, das gehört auch manchmal in der Schule, was jemand sagt. Okay.
Ganz zum Schluss
geht es in der Schule oder in diesem Prozess der Entwicklung von Kind zu reifer Persönlichkeit, es kommt auf die Einstellung an. Mit anderen Worten, man kann die beste Schule haben, das beste Gebäude, den besten Sportplatz, man kann auch die beste Lehrer haben, auch die Atmosphäre oder das Klima kann top sein. Schlussendlich entscheidet jeder Schüler, ob er in die Hauptschule geht oder in die Realschule oder aufs Gymnasium geht. Ich möchte es nicht so sehr an die Leistung oder an die kognitive Leistung koppeln. Das ist mir ganz wichtig, weil Einstellung ist mehr als schulische Leistung. Einstellung ist, ob ich bereit bin, mich auf etwas Neues einzulassen. In Vers 7 steht geschrieben, 1. Samuel Kapitel 3, Vers 7, Samuel wusste nicht, dass der Herr ihn gerufen hatte, denn er hatte ihn noch nie reden hören. Eine andere Übersetzung gibt diesen Text so wieder, Samuel war noch nicht auf die Stimme Gottes vorbereitet. Er hat sich auf die Stimme Gottes noch nicht richtig eingestellt. Und dieser Junge mit seinen 8, 10, 11 oder 12 Jahren bräuchte wie viele Anläufe? Habt ihr mitgezählt? 3, und beim 4. hatte die richtige Antwort gegeben. Das heißt, erst nach dem 4. Anlauf sagte er, Herr, sprich, dein Knecht hört dir zu. Wenn ein kleines Kind, und Kinder sind offener für Neues und für Veränderungen als Erwachsene, das muss man einfach so stehen lassen, wenn ein Kind 4 Anläufe braucht, ich frage mich manchmal, wie viel Anläufe hätte Gott gebraucht in meinem Leben und braucht immer noch, um einiges zu verstehen, um einiges zu begreifen, was er mir mitteilen möchte. Ich wünsche nicht nur der Sophie, sondern uns allen die richtige Einstellung. Die richtige Einstellung in ihrem Fall, zu den Lehrern, zu der Schule und alles, was sie dort erlebt. Und uns wünsche ich die richtige Einstellung zu Gott. Diese generelle Offenheit, diese generelle Bereitschaft, etwas Neues zu erfahren. Schlussendlich auf die Einstellung kommt es an, das ist so meine persönliche Überzeugung, mit dem Ort kann man ja so oder so, mit der Atmosphäre, das ist auch wichtig mit dem Klima, aber die Einstellung ist etwas, was auch die Atmosphäre oder das Klima jetzt in unserem Kontext beeinflusst. Wenn ich mit einer negativen oder kritischen Atmosphäre in die Gemeinde komme, werde ich auch einen kritischen Geist streuen. Wenn ich mit einer positiven Atmosphäre oder mit einer positiven Einstellung, Entschuldigung, in die Gemeinde komme, wird dementsprechend die Atmosphäre und das Klima anders sein. Samuel hat eine ganz wichtige Erfahrung in seinem jungen Alter machen dürfen. Samuel ist allein gewesen in einer Welt, die nicht unbedingt koscher war. Samuel hatte keine Mama, die ihn jeden Abend eine gute Nacht Geschichte aus der Menschen aus Gottes Hand vorlesen konnte. All das hatte Samuel nicht. Aber er hat sich für eine Sache entschieden. Er hat sich dafür entschieden, nah an der Bundeslade zu bleiben. Und diese Entscheidung, egal wie kindlich, manche würden sagen sakramental oder wie auch immer, naiv, beschreiben würden, war für Samuel die einzig wichtige Entscheidung. Diese Entscheidung hat ihn nachhaltig geprägt und diese Entscheidung hat ihm geholfen, von einem Narr, von einem Kind, zu einem Nabi, zu einem Propheten zu werden. Und spätestens hier, all diejenigen, die diese Geschichte gehört haben, vor 3000 Jahren, wussten ganz genau, was der Vorleser ihnen sagen wollte. In der Synagoge oder im Tempelvorhof. Es geht um deine Einstellung. Es geht darum, welche Entscheidung du triffst auf deinem Weg zu Gott. Es geht sicherlich um den Ort, um die Momente der Begegnung zwischen dir und Gott und deinen Geschwistern. Es geht um die Atmosphäre, um das Klima, was du auch selbst mitprägst mit deiner Art und Weise. Und schlussendlich kommt es aber auch auf deine Einstellung, auf deine Motivation an. Ich wünsche euch, ein gutes Umfeld für die Sophie zu sein. Nicht nur für sie, sondern für alle anderen. Mit Namen habe ich meine Schwierigkeiten, aber ihr kennt eure Kinder alle namentlich. Ein gutes Umfeld zu sein und um ihnen zu helfen, diesen Weg vom Kind zum Erwachsenwerden reibungslos zu durchlaufen. Es ist, glaube ich, nicht notwendig zu sagen, sie sind nicht eure Gemeinde von morgen. Sie sind eure Gemeinde von heute. Und Gott segne euch allen dabei und alle Kinder. Sophie, viel Spaß in der Schule. Amen.
Herr Jesus, lieber Gott, ich danke dir, ja, dass du uns heute wieder hier zusammengeführt hast, dass wir wieder darüber nachdenken können. Vielleicht auch, wie es bei uns damals war, wo wir in die Schule gekommen sind. Aber ich danke dir auch, dass der Petko uns einfach auch immer wieder in Erinnerung gerufen hat, dass es auf uns darauf ankommt, dass es auf unsere Einstellung darauf ankommt, auf das, was wir hier in unserer Gemeinde bewirken können, dass wir anderen einen Ort geben können, aber auch das richtige Umfeld dafür, dass sie wachsen können. Lass uns das doch auch immer in Erinnerung behalten und dafür danke ich dir. Amen.
Dürft gleich stehen bleiben. Dann singen wir noch gemeinsam.